Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In München ist offenbar ein Terroranschlag verhindert worden. Die Polizei erschoss in der Innenstadt einen Mann, der mit einem Gewehr das Feuer auf die Beamten eröffnet hatte. Es war ein 18-jähriger Österreicher, der von den Behörden dort als Islamist eingeschätzt wurde. Sein Motiv ist noch nicht bekannt. Der Tatort am Münchner Karolinenplatz lässt aber vermuten, dass er einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat geplant haben könnte. Außerdem jährt sich heute der Olympia-Anschlag auf israelische Athleten von 1972.
Das israelische Generalkonsulat in München am Nachmittag, Stunden nach dem Schusswechsel, den die Behörden mittlerweile als versuchten Terroranschlag werten. Am Morgen eröffnete ein Mann mit einem Gewehr das Feuer auf Polizeibeamte und wurde von diesen getötet.
Wir gehen im Moment ganz eindeutig davon aus, dass es sich hier um einen Täter handelt, der offensichtlich sich in der Vergangenheit bereits islamistisch radikalisiert hat und der heute einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat verüben wollte.
Der Schütze, ein 18-jähriger Österreicher mit bosnischen Wurzeln. Die österreichischen Behörden bestätigen, dass er Polizei bekannt war. Der Verdacht, religiöse Radikalisierung. Die Staatsanwaltschaft Salzburg stellte die Ermittlungen gegen ihn im vergangenen Jahr ein. Seit Beginn des Gazakriegs warnen Behörden vor erhöhter Terrorgefahr. Auch im israelischen Generalkonsulat war das spürbar, sagt die Generalkonsulin.
Von Anfang an, muss ich sagen, haben wir dieses Gefühl gehabt, dass wir den Ziel von diesem Attentat waren. Es war schon das zweite Mal, dass diese Generalkonsulat ein Ziel von einem Attentat war. Leider am Ende Mai war auch etwas nicht so schlimm wie heute, also kein Vergleich.
Wegen einer Gedenkveranstaltung zum 52. Jahrestag des Olympia-Attentats in München war das Generalkonsulat geschlossen. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte den Schutz jüdischer Einrichtungen.
Es gibt einen schlimmen Verdacht, weil es heute eben auch der Gedenktag, der Jahrestag des Attentats damals war bei den Olympischen Spielen 1972.
Ob sich der Schütze gezielt heute ausgesucht hat, eine von vielen Fragen am Tag, an dem in München offenbar Schlimmeres verhindert wurde.
Und ich spreche jetzt mit Johannes Reichert in München. Wie ist denn die Situation gerade?
Ja, der Tatort ist immer noch abgesperrt. Hinter mir befindet sich das israelische Generalkonsulat. Dort suchen Fahnder nach wie vor nach Spuren der heutigen Tat. Insgesamt ist es jetzt hier schon weniger Polizeiaufgebot, aber man kann von hier aus sogar noch die Fenster sehen, in denen Einschussspuren zu sehen sind. Ja, die Ermittler, die bayerischen, sind jetzt in Kontakt mit den österreichischen Behörden, denen der Täter ja kein Unbekannter war.
Was ist denn über ein mögliches Motiv des Täters bislang bekannt?
Bekannt ist, dass es eben ein 18-jähriger junger Mann war mit österreichischer Staatsbürgerschaft, der in der Vergangenheit schon mit islamistischem Propagandamaterial auffiel auf seinem Handy. Das wissen wir von den österreichischen Behörden. Und deswegen fokussiert sich jetzt natürlich die Frage, hat er sich weiter radikalisiert? Welche Rolle spielt hier etwa der Gaza-Konflikt? Und mit wem hatte beispielsweise der junge Mann zuletzt auch Kontakt? Fakt ist, er ist heute Morgen aus Salzburg mit seinem eigenen Auto angereist nach München, hat das Auto hier in unmittelbarer Nähe des Generalkonsulats abgestellt und ist dann mit seiner Waffe losgezogen und wurde von den bayerischen Beamten dann niedergestreckt.
Bei den Gesprächen über Änderungen in der Asylpolitik hat CDU-Chef Merz den Ton gegenüber der Regierung verschärft. Er forderte die Ampel auf, bis Dienstag zuzusagen, dass Menschen ohne Bleiberecht direkt an den deutschen Außengrenzen zurückgewiesen werden. Vertreter der SPD kritisierten den Vorstoß von Merz als nicht hilfreich. Die Bundestagsfraktion berät im brandenburgischen Nauen auch über die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen und die schlechten Umfragewerte.
Die einstige Hochburg der SPD, Duisburg. Hier brodelt es an der Basis. Die Stimmung hier ist ohnehin schlecht. Hinzu kommt das Ergebnis der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Gerade Duisburg hat eine Arbeitslosenquote von rund 13%. Viel Zuwanderung. Die AfD holt zuletzt immer mehr Stimmen. SPD-Oberbürgermeister Sören Link schaut verärgert auf die Bundes-SPD.
Mich nervt ehrlich gesagt dieser immer wieder gleiche Erklärungsrhythmus, dass es doch nicht so schlimm geworden ist, beispielsweise für die SPD. Ehrlich gesagt, Das kann nicht der Anspruch einer Volkspartei, das kann nicht der Anspruch der SPD sein, in ein Parlament einzuziehen, die 5%-Hürde zu nehmen. Es kann auch nicht der Anspruch sein, bei bundesweit 14% zu liegen. Das nervt mich und das ärgert mich auch.
Gut 500 Kilometer östlich entfernt in Nauen in Brandenburg versucht die SPD-Fraktion nun eine Fehleranalyse nach der Wahl. Gut gelaunt kommt am Mittag auch der Kanzler dazu. Das Leben leichter machen soll heute das Motto sein. Schwer wiegen aber die Themen Haushalt, der Koalitionsfrieden und die schlechte Stimmung in der Fraktion.
Ich bin kein Erzieher, der dort vorne vor der Fraktion irgendwelche Tonübungen macht, sondern meine Aufgabe ist letztlich, das, was aus den Wahlkreisen heraus von den Bürgerinnen und Bürgern jetzt auch in der Sommerpause mitgegeben worden ist, auch in konkrete Politik umzusetzen.
Die Geduld ist bei so manchem Genossen mit dem Kanzler, aber auch mit dem Parteivorstand zu Ende. Der versucht, Mut zu versprühen.
Das lässt niemanden kalt, wenn die SPD ein solch schlechtes Ergebnis einfährt und gleichzeitig die AfD dann in den 30er-Prozent ist. Das ist eine große Motivation für die Fraktion, das merke ich, in den Debatten hier zu sagen, jetzt kämpfen wir dafür, dass die Demokratie stabil bleibt.
Die SPD-Parteispitze versucht, Geschlossenheit zu demonstrieren, betont den Rückhalt für Kanzler Scholz. Aber schneidet die Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg in gut 2 Wochen wieder schlecht ab, könnte das Konsequenzen haben für den Parteivorstand und womöglich auch für Scholz' Kanzlerkandidatur.
Auch die Unionsfraktion berät auf einer Klausur im brandenburgischen Neu-Hardenberg über Migration und Wahlkampf. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und vor der Wahl in Brandenburg geht es darum, wo die CDU mit Blick auf künftige Regierungsbündnisse steht und wo die roten Linien sind.
Idyllisch abgelegen nahe der polnischen Grenze. Die Spitze der Unionsbundestagsfraktion will sich hier in Neu-Hardenberg auf das letzte Jahr der Wahlperiode vorbereiten. Nach vorne schauen heißt das Motto.
Wir kommen aus der Sommerpause mit einer ausgesprochen guten Stimmung. Wir haben am letzten Sonntag 2 Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen gesehen, mit für uns guten Ergebnissen. Thüringen hätte noch ein bisschen stärker sein können, aber die Umstände sind so, wie sie sind.
Kein Wort vom CDU-Chef zum Thema Bündnis Sarah Wagenknecht. Anfang der Woche hatte Merz erneut den Landesverbänden freie Hand gegeben bei der möglichen Regierungsbildung. Seither rumort es an der Basis immer lauter. Frank Saarfeld ist der Initiator einer Gruppe von rund 200 Parteimitgliedern, die eine Zusammenarbeit mit dem BSW kategorisch ausschließen.
Es gibt Themen der CDU, das ist das Core-DNA der Partei, die sind nicht verhandelbar. Diese roten Linien sind jetzt gesetzt und diese roten Linien hätte der Parteivorstand vielleicht schon längst setzen sollen.
Denn das BSW widerspreche allen Werten, für die die CDU stehe. Westbindung, ein vereintes Europa und die Mitgliedschaft in der NATO. Doch die Fraktionsspitze bleibt bei ihrer Position.
Wir haben jetzt Landtagswahlen in Ostdeutschland in 2 Bundesländern gehabt. Und wir werden das vor Ort auch mit denjenigen entscheiden. Und da liegt der Spielball bei Michael Kretschmer und Mario Vogt.
Die Bundes-CDU gibt die Verantwortung also ab an die Landesverbände, an Thüringen und Sachsen. Eine große Verantwortung, denn es geht dabei auch um den konservativen Markenkern der Union bundesweit.
Organisierte Kriminalität. Dazu zählen etwa Schleuserbanden, Mafiagruppen oder Drogenschmuggler. Nach einem Bericht von Innenministerin Faeser und dem Chef des Bundeskriminalamtes Münch ist die organisierte Kriminalität eine der größten Bedrohungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Im vergangenen Jahr hat sie Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Ermittelt wurde vor allem in einem Bereich.
Sommer 2023, fast 35 Tonnen Kokain werden sichergestellt, entdeckt im Hamburger Hafen. Ein riesiger Fund. Drogenhandel dominiert die organisierte Kriminalität, doch auch Geldwäsche und Cyberbetrug zählen dazu. Der wirtschaftliche Schaden hat sich 2023 mit 2,7 Milliarden Euro fast verdoppelt. Auch immer größere Brutalität krimineller Banden, stellt die Innenministerin fest.
Organisierte Kriminalitätsgruppierungen sind zunehmend bereit, mittels drastischer Gewalt vorzugehen. Oftmals völlig skrupellos und mit furchtbaren Mitteln schüchtern sie ihre Gegner ein.
Insgesamt stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren 2023 leicht auf 642. Im Vorjahr waren es 639. 2023 wurden 7.347 Tatverdächtige gefasst. 2022 waren es 7.256. Die Zahl nicht deutscher Tatverdächtiger steige weiter, so Faeser.
Neben konsequenter Strafverfolgung geht es hier auch um Ausweisung und Abschiebung. Wir haben gesetzlich dafür gesorgt, dass Straftäter schneller abgeschoben werden können. Das gilt es nun auch konsequent durchzusetzen.
Tatverdächtige Zuwanderer kamen laut Bericht zumeist aus Syrien und Albanien. Ein Schlaglicht lenkt der BKA-Chef auf Korruption. Gegen Bezahlung halfen zum Beispiel Hamburger Hafenmitarbeiter Kriminellen mit ihrem Insiderwissen. Banden unterwandern Behörden und Unternehmen.
Diese Entwicklung ist besorgniserregend, denn zum einen ermöglichen derartige Einflussnahmen von OKR-Gruppierungen die Begehung schwerer Straftaten. Zum anderen können sie dazu beitragen, dass das allgemeine Vertrauen in staatliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Institutionen sinkt.
Auch Ämter und Firmen, so eine Folgerung, müssten besser sensibilisiert werden für die Gefahren der organisierten Kriminalität, die die Gesellschaft bedrohe.
Frankreich hat einen neuen Premierminister. Präsident Macron hat Michel Barnier damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. Einen konservativen Politiker, ehemaligen Minister und EU-Kommissar. Die Entscheidung für Barnier fiel gut 2 Monate nach der Wahl. Macron musste ausreichend Unterstützer im Parlament finden. Dort sind die Mehrheitsverhältnisse kompliziert. Auch Barnier wird das vor Herausforderungen stellen. Am Abend hat er das Amt übernommen.
Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Nach monatelangem Stillstand übernimmt Michel Barnier bei der offiziellen Übergabe das Amt des französischen Premierministers von seinem Vorgänger Gabriel Attal. Es geht darum, Antworten zu geben, so gut wie wir es können, auf die Herausforderungen, auf die Wut, auf das Leiden, auf das Gefühl, abgehängt zu sein. Der Republikaner war 4-mal Minister in Frankreich, EU-Kommissar und hat für die EU den Brexit verhandelt. Diese Erfahrungen sollen Frankreich nun aus der Blockade führen. Präsident Macron hat ihn zum Premierminister ernannt, in der Hoffnung, dass Barnier die gespaltenen politischen Kräfte hinter sich vereinen kann. In der Nationalversammlung gibt es seit den Parlamentswahlen keine klaren Mehrheiten. Barnier muss jetzt eine Regierung bilden und ausreichend Abgeordnete aus unterschiedlichen Lagern hinter sich bringen. Sonst droht ihm die Abwahl mit einem Misstrauensvotum. Vom Linksbündnis kam direkt eine Absage. Die Linken sind als stärkste Kraft aus den Wahlen hervorgegangen und erheben selbst Anspruch auf das Premierministeramt. Die Wahl wurde uns gestohlen. Die Wahl des Premierministers missachtet den Willen des französischen Volkes. Auch entscheidend für Barnier könnte sein, ob Marine Le Pens Rassemblement National bei einem möglichen Misstrauensvotum gegen ihn stimmen wird. Auf Barnier warten komplizierte Aufgaben wie die Verabschiedung des Haushaltes. Er muss Frankreichs massive Verschuldung in den Griff bekommen.
Erfolgreicher Tag für die deutschen Athleten bei den Paralympics. Sportschützin Natascha Hiltrop gewann bereits ihre 2. Goldmedaille bei den diesjährigen Spielen. Ebenfalls Gold holten am Abend Taliso Engel und Elena Kraftsow im Schwimmen. Und eine Medaille gab es auch im Rollstuhl-Tischtennis.
Ein gequältes Lächeln nach einer deutlichen Finalniederlage für Thomas Schmidberger. Auf den chinesischen Superstar Pan Fengfeng traf Schmidberger bereits im Finale von Tokio 2021. Auch in Paris muss sich Schmidberger geschlagen geben, verliert in nur 18 Minuten mit 0:3 Sätzen, gewinnt damit aber seine 2. Silbermedaille in Paris. Gold dagegen im Weitsprung, für Markus Rehm fast schon Routine. Gestern Abend sichert er sich mit einem Sprung über 8,13 Meter zum 4. Mal in Folge paralympisches Weitsprunggold. Während Rehm noch auf dem Podium steht, schon die nächste deutsche Weitsprungmedaille. Nele Moos springt mit neuer persönlicher Bestleistung über 5,13 Meter zu Silber. Anders als bei Rehm eine große Überraschung. Die erste Paralympics-Medaille für die 22-Jährige. Am Abend dann noch eine weitere Leichtathletikmedaille. Katrin Müller-Rottgart und ihr Guide Noel Philipp Fehner sprinten über 100 Meter zu Bronze. Bereits die 2. Goldmedaille bei diesen Spielen für Natascha Hiltrop im Sportschießen. Nach dem Sieg im Dreistellungskampf gewann sie heute auch mit dem Gewehr über 50 Meter. Dabei stellte sie mit 250,2 Ringen sogar einen neuen paralympischen Rekord auf.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 6. September.
Im Norden und Nordosten bleibt es unter Hochdruckeinfluss oft sonnig. Richtung Südwesten sorgt tiefer Luftdruck für wechselhaftes Wetter. Und dort ist heute Nacht stellenweise unwetterartiger Starkregen möglich. Zum Teil mit Blitz und Donner, sonst meist trocken und nur locker bewölkt oder klar. Morgen verlagern sich die Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern etwa bis zur Mitte. Im Norden und Nordosten bleibt es überwiegend sonnig und auch im Süden kommt die Sonne später wieder hervor. An der See heute Nacht um 20, im Schwarzwald knapp über 10 Grad. In der Eifel morgen nahe 20, im Osten nochmal um oder etwas über 30 Grad. Samstag ist es nach Nebelauflösung oft sonnig und trocken. Sonntag von Westen wieder wechselhafter mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern, Richtung Osten noch freundlich. Montag ist es dann überall unbeständig und nicht mehr so warm.
In den Tagesthemen mit Jesse Wellmer um 22.15 Uhr fragen wir im Deutschland-Trend, wie die politische Stimmung nach den Landtagswahlen ist. Außerdem begleiten wir Menschen mit Beeinträchtigung, die dank moderner Technik die Wettkämpfe bei den Paralympics verfolgen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.